Die Hamas, Terror, Krieg und Machtinteressen. Am 7. Oktober letzten Jahres verübte die Hamas einen mörderischen Anschlag auf Israel mit über 1200 Todesopfern. Sie verschleppte mehr als 230 Menschen in den Gazastreifen. Bald darauf setzte Israel sich mit einer militärischen Großoffensive gegen die islamistische Terrororganisation zur Wehr. Die Erfolgsbilanz der israelischen Armee ist gemischt. Der Widerstand der Hamas ist geringer geworden, aber gebrochen ist die Organisation trotz des harten Vorgehens der IDF nicht. Ein Ende des Kriegs ist nicht in Sicht. Der Historiker und Journalist Josef Kreutoru befasst sich seit langem mit dem Nahostkonflikt, insbesondere mit religiösem Fundamentalismus, und hat jetzt wieder ein Buch über die Hamas vorgelegt. Guten Tag, Herr Kreutoru.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Egal ob und wann die israelische Bodenoffensive in Rafah startet, kann Israel sein übergeordnetes Ziel, nämlich die Hamas zu zerschlagen, erreichen?
Komplett zu zerschlagen wird das nie gelingen. Es gibt einfach noch Tausende von Kämpfern im Gazastreifen. Die verstecken sich in diesem weit verzweigten Tunnelsystem, von dem man eigentlich fast täglich erfährt, dass es noch viel größer ist als je gedacht. Insofern ist das Ziel, zumindest die bewaffneten Milizen im Gazastreifen zu vernichten, nicht realistisch. Wobei, es geht aber nicht nur um die Bewaffnete der Hamas, sondern auch um die der kleineren Organisation, also eine Miliz des islamischen Dschihad. Das ist eine pro-iranische, noch radikalere Organisation. Und auch noch um Mitglieder von 10 weiteren, noch kleineren Milizen im Gazastreifen. Und diese ganzen Milizen unter der Führung der Hamas und des islamischen Dschihad hatten sich vor einigen Jahren zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Und dieses Bündnis ist es ja, das den Terrorangriff vom 7. Oktober durchgeführt hat.
Sie befassen sich schon lange mit der Hamas, der Hauptkraft hinter diesem Angriff. Hat Sie dieser Angriff im Oktober überrascht oder hatten Sie damit gerechnet?
Natürlich hat mich das überrascht. In Israel hat man aber schon wahrgenommen, wie stark, wie intensiv sich diese Milizen auf einen Angriff gegen Israel, also gegen das Grenzgebiet zum Gazastreifen, vorbereiten. Und hätten im Grunde auch keinen Grund gehabt, überrascht zu sein. Nur niemand hatte damit gerechnet, dass ein solcher Angriff tatsächlich stattfindet. Und das hatte mehrere Gründe.
Nämlich?
Also erstens vertraute man auf die Hightech-Sperranlage, die in dem letzten Jahrzehnt um den Gazastreifen herum gebaut wurde, die ja auch tief in den Boden greift. Aber letztendlich, obwohl das vor laufende Kamera im Gazastreifen immer wieder trainiert wurde und auch ausgestrahlt und verbreitet wurde, hatte man nicht mit diesem großen Angriff am Boden gerechnet. Das Sicherheitskonzept des Israelis war einfach zu starr gewesen.
War es zu starr oder war es auch Hubris?
Beides, weil es hing ja auch mit den politischen Prioritäten in Israel, wie man und wo Armeeeinheiten einsetzt. Die Regierung Benjamin Netanyahu hatte all diese Jahre ein Interesse daran, ihre expansionistische Siedlungspolitik in der Westbank zu betreiben. Das führte zu einem zunehmenden Widerstand der Palästinenser dort. Man brauchte, um diesen Widerstand zu unterdrücken, noch mehr Truppen. Und tatsächlich ist ein Teil der Truppen, die um den Gazastreifen ursprünglich stationiert waren, dann im Laufe der letzten Jahre in die Westbank verlegt worden. Und die fehlten am 7. Oktober.
Blicken wir nochmal wieder auf die Hamas. Was prägt diese Organisation?
Die Hamas stammt ja ursprünglich aus der Bewegung der ägyptischen Muslimbrüder. Die Muslimbrüder in Ägypten wurden 1928 gegründet. Und hatten ja auch schon in den 30er Jahren erste Aktivistenzellen im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina. gegründet. Aus diesen Aktivistenzellen wuchsen dann auch im Gazastreifen nach dem israelisch-arabischen Krieg von 1948, auch im Gazastreifen, ja, Zellen von Aktivisten, die aber unter der ägyptischen Besatzung dort, die bis 1967 andauerte, kaum Aktivitäten entfalten konnten, weil ja die ägyptischen Muslimbrüder und damit auch die palästinensischen Ableger im Gazastreifen in einem Konflikt mit der ägyptischen Regierung standen. Erst nach 1967, unter der israelischen Besatzung des Gazastreifens, konnten diese islamistischen Aktivisten, die palästinensischen Muslimbrüder, allmählich ein Netz von eigenen Moscheen entwickeln. Angeschlossen waren auch medizinische Einrichtungen. Es hat sich dann ein ganzes soziales Netzwerk entwickeln können, aber auch nur, weil die Israelis das duldeten.
Also sozial gewandet vor allem anfangs, dann aber irgendwann auch zur politischen und zur militanten Kraft geworden. War diese Militanz von Anfang an angelegt in der Natur der Hamas?
Ja, das ist eine ambivalente Frage, denn diese soziale Bewegung, die palästinensischen Muslimbrüder am Anfang waren, hatte ja auch ein ganz klares Ziel, nämlich der Reislamisierung der Gesellschaft dort. Man kann das natürlich auch als politisch auffassen oder betrachten, denn es geht ja um eine Weltsicht. Man will eine Gesellschaft neu strukturieren. Hinzu kamen aber Komponenten, die auch schon bei den ägyptischen Muslimbrüdern vorhanden waren, nämlich eine nicht nur anti-westliche Haltung, sondern auch eine nationalistische. Also es waren jetzt im Gazastreifen Palästinenser. Zum großen Teil handelte es sich um Flüchtlinge oder deren Nachkommen. Diese Flüchtlinge waren ja vertrieben aus Israel oder auch geflohen während des Krieges von 1948. Also sie fühlten sich als Angehörige eines palästinensischen Volkes, dem auch Unrecht getan worden war. Und insofern kam auch relativ schnell die nationalistische Komponente bei den palästinensischen Muslimbrüdern hinzu.
Dann, das heißt aber auch, dass die Hamas sehr schnell zur Konkurrenz zur doch eher säkular ausgerichteten Fatah wurde, die sich ja ganz lange als alleinige Vertreterin der Rechte der Palästinenser vertreten hatte. Hat Hamas, also um salopp zu sagen, der Fatah inzwischen den Schneid abgekauft?
Ungefähr war das auch so. Also die Israelis hatten auch Interesse daran, dass die palästinensischen Muslimbrüder in gewisser Hinsicht der säkularen Bewegung, der Fatah vor allem, zur Konkurrenz werden. Denn die Angehörige der Fatah hatten ja etliche Terroranschläge verübt und die israelischen Besatzer dachten, wir lassen doch diese frommen, friedlichen Menschen agieren. Sie werden sich vielleicht durchsetzen in der palästinensischen Gesellschaft und eine Gegenkraft eben mit der Zeit zu den Terroristen der Fatah werden. Was aber dann geschah, ist, dass diese Muslimbrüder immer stärker wurden dadurch. Und vor allem in Konkurrenz mit der Fatah wurden sie ja auch immer nationalistischer. Also der Widerstand, der nationale Widerstand gegen die israelische Besatzung wurde dann auch schnell zu einem wichtigen Kern der Bewegung der palästinensischen Muslimbrüder. Und dann nach der Gründung der Hamas, es waren diese Leute, die dann die Hamas 1987 gegründet hatten, bekam dieser Kern noch mehr Gewicht innerhalb der jetzt neu gegründeten Hamas-Bewegung.
Die Fatah dominiert immer noch die palästinensische Autonomiebehörde, die im Westjordanland angesiedelt ist, während die Hamas die Macht seit Jahren im Gazastreifen hat. Wie ist das Verhältnis zwischen beiden heute?
Der Gazastreifen war das Stammgebiet der Hamas-Bewegung und ist es auch geblieben. Also insofern hat die Hamas vorher, die palästinensische Muslimbrüder, einen stärkeren Rückhalt dort in der Bevölkerung, als das in der Westbank der Fall war. Und das hat sich mit den Jahren nur noch zugunsten der Hamas entwickelt, denn der Gazastreifen war ja auch schon immer, also seit 1967, isolierter als die Westbank. Es gab weniger Kontakt zu Israelis, obwohl Israel den Gazastreifen auch besiedelt hatte mit eigenen Siedlungen. Und diese ja, gewisse Differenz in der Einflussnahme auf die Bevölkerung ist dann geblieben und setzt sich bis heute fort.
Einflussnahme auch über Gaza hinaus? Also hat Hamas in den letzten Jahren ihren Einfluss auch auf die gesamte palästinensische Gesellschaft ausweiten können, auch aufs Westjordanland?
Eines der ersten Ziele überhaupt der 1987 gegründeten Hamas-Bewegung war ja, ihre Einflussnahme also auszudehnen jenseits des Gazastreifens, eben auf die Westbank. Und dafür hatte sie auch bestimmte Gremien gegründet und begann auch dort zu agitieren. Sie erreichte aber dort eben nicht diesen Grad an Einfluss, weil eben die Gesellschaft, Struktur auch in der Westbank eine andere ist. Sie ist weit offener, weil sie auch in ständigem Kontakt mit Israel gestanden hat und ist ja auch generell gesehen weniger religiös und auch etwas weniger traditionell ausgerichtet.
Sie haben, Herr Kreutorou, 2007 erstmals ein Buch über die Hamas vorgelegt. Hat sich die Organisation seither eigentlich essentiell verändert?
Die Hamas ist auf jeden Fall stärker geworden, aber sie hat auch gezeigt, dass sie pragmatisch agieren kann und sich auch gewissermaßen auch mäßigen kann. Und zwar 2017 hat sie ein neues politisches Programm veröffentlicht, das grundlegend anders war als ihre radikal-islamistische Gründungscharta von 1988. Also in diesem Dokument sind nicht mehr die Juden als Feind definiert. Also es ist kein religiöses, militant-religiöses Dokument, sondern der Kampf der Hamas ist jetzt gegen die Zionisten und ihren Staat gerichtet. Aber das Wichtigste innerhalb dieses Dokuments ist ja, dass die Hamas sich im Grunde bereit erklärt, einen palästinensischen Staat. Sie erhebt nach wie vor den Anspruch auf das gesamte historische Palästina, aber einen palästinensischen Staat zu akzeptieren, der sich auf die Grenzlinien von 1967 beschränkt. Dadurch, obwohl sie Israel nicht anerkennen will, hat sie signalisiert, dass sie im Grunde für die Zwei-Staaten-Lösung sei. Nur von israelischer Seite, also von der Regierung Netanjahu selbst, kam nur Ablehnung. Man hat dieses Dokument, diesen Wandel für eine Augentäuschung gehalten. Und so bestand auch keine Möglichkeit, die Hamas wirklich zu testen, ob sie das wirklich auch so meint, was sie veröffentlicht hat, und ob sie bereit wäre, dann tatsächlich über diese Bedingungen zu verhandeln.
Sie haben anschaulich beschrieben, dass Gaza ja im Grunde, man könnte fast sagen, abgeschottet ist und dass auch das der Hamas in die Hände gespielt hat. Nun ist die internationale Gemeinschaft in Gaza auch sehr präsent, übernimmt mit Hilfsorganisationen Aufgaben, die eigentlich staatliche wären. Hat die internationale Gemeinschaft eigentlich auch Anteil am Erstarken der Hamas, indem sie ihr Aufgaben abgenommen hat?
Das würde ich nicht sagen. Also die internationale Gemeinschaft hat einfach versucht zu helfen. Und die Hamas-Regierung vor allem, also die ist seit der gewaltsamen Machtübernahme der Hamas 2007 im Gazastreifen gegeben hat, war ja auch interessiert am Wohl der Bewohner dort. Es ist ja nicht so, dass wie häufiger auch kolportiert wird, sich die Hamas um das Tunnelsystem ihres militärischen Arms gekümmert hatte. Diese gebildete Hamas-Regierung war ja auch, das muss man auch bedenken, zumindest bis zu diesem Putsch von 2007 noch demokratisch legitimiert. Also die Hamas hatte als politische Bewegung mit einer eigenen Partei die Wahlen in den Palästinensergebieten 2006 gewonnen.
Israel wirft der UNO-Organisation UNRWA zum Beispiel vor, dass die von der Hamas unterwandert ist. Also mehr als 1000 Mitarbeiter seien Mitglieder der Organisation. Einige seien auch an dem Überfall am 7. Oktober beteiligt gewesen.
Also ich sehe das als arge Verzerrung, als gewollte, also politisch gewollte Übertreibung. Die Listen der UNRWA-Mitarbeiter, so hat sich das auch eingebürgert, wurden jährlich auch den israelischen Sicherheitsbehörden unterbreitet. Und Israel hatte dadurch auch eine indirekte Kontrolle auf das Personal der UNRWA. Natürlich hat die Hamas versucht, diese doch sehr mächtige Organisation im Gazastreifen, die ja Hunderttausende von Menschen versorgt, zu unterwandern. Aber es ist ihr vielleicht auch in einigen Fällen gelungen, das ist ja auch logisch, dass sie das als Herrscherin, dass ihr militärischer Arm im Geheimnis das versuchen. Aber mehr war das nicht. Und als es doch über die Jahre zu solchen Fällen gekommen war, wo es klar war, dass irgendwelche UNRWA-Mitarbeiter in ihrer Freizeit, also nicht innerhalb ihrer Tätigkeit für die Organisation, irgendetwas mit der Hamas oder mit dem islamischen Dschihad zu tun hatten, hatte sich die UNRWA von ihnen sofort verabschiedet.
Es gibt ja Experten, Fachleute, die behaupten, Gaza ohne UNRWA, ohne den Flüchtlingsstatus im Übrigen für die Menschen dort, hätte sich ganz anders, eventuell freiheitlicher entwickelt. Ist da was dran?
Ja, überhaupt nicht. Also wer hätte sich dann um diese Leute gekümmert? Also, es wäre eine noch viel schlimmere humanitäre Lage dann entstanden, die ja immer auch den Boden bereitet für weitere Radikalität. Im Übrigen, diese Absicht, die UNRWA zu diskreditieren, ist Teil einer gezielten israelischen Kampagne, die schon seit vielen Jahren läuft. Und ich muss nur daran erinnern, dass die UNRWA eine Organisation, ein Hilfswerk ist, das von den Vereinten Nationen diesen Auftrag bekommen hat. Und dieser Auftrag wird auch alle paar Jahre erneuert. Also die internationale Völker, also Staatengemeinschaft, hat diese Organisation damit beauftragt. Wenn man das ändern will, muss man dieses Gremium, die Vereinten Nationen, darum bitten, das zu ändern. Aber es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Israel versucht, das so darzustellen, dass das UNRWA-Hilfswerk auch politisch, also irgendwelche politischen Ziele verfolgt, aber das ist falsch.
Wenden wir uns mal den Zielen der Hamas und ihrer Verbündeten in diesem Krieg zu. Was sind denn diese Ziele gewesen?
Die Hamas hat es begründet mit der langen Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts, mit der Entrechtung der Palästinenser, mit der israelischen Aggression, also der Besatzung, mit der fortschreitenden Landnahme auf Kosten der Palästinenser, auch noch mit der Entweihung der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Letztendlich hat sie aber nicht erklärt, warum der Angriff gerade in dieser Form und in dieser Größenordnung stattfand. Das bleibt letztendlich ein Rätsel. Sicherlich wollte man damit auch durch die nicht nur militärische, sondern auch terroristische Strategie die Israelis in einen Schrecken versetzen und vor allem, was auch terroristische Anschläge kennzeichnet, Aufmerksamkeit erregen. Aufmerksamkeit auch für die Lage der Palästinenser, die ja eben aus Sicht der Hamas, so in etwa ist das auch formuliert in diesem Dokument, von der Welt vergessen worden sein.
Davon kann ja eigentlich nicht die Rede sein.
Genau, das ist ja auch erreicht worden. Also durch diesen neuen Krieg ist man auch wieder verstärkt auf die Lage der Palästinenser geworden. So schrecklich der Verlauf der Dinge, nicht nur für die israelische Seite, sondern auch für die Palästinenser im Gazastreifen ist.
Und was ist mit Zielen, die darüber hinausreichen könnten? Also einen größeren Krieg, der Israel isoliert, der beispielsweise dafür sorgt, dass Ägypten, Jordanien, andere Staaten ihre Friedensverträge mit Israel in Frage stellen oder so wie Saudi-Arabien die Normalisierung des Verhältnisses zunichte machen. Das alles ist ja nicht, dazu ist es ja nicht gekommen.
Natürlich nicht. Und das haben auch die Köpfe hinter diesem Angriff auch gewusst. Also die Hamas ist immer sehr gut informiert und studiert das Umfeld ganz genau. Die Hamas ist weder in Ägypten noch in Jordanien beliebt. Also nur wegen eines Vernichtungskriegs seitens Israel gegen sie, und das wusste man und weiß man bei der Hamas, hätte Israel niemals ihre Friedensverträge mit Jordanien oder Ägypten aufkündigen. Da war die Hamas immer sehr realistisch mit ihren kriegerischen Absichten.
So, Israel setzt jetzt auf die militärische Vernichtung der Hamas. Das kann aber ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Erkennen Sie mit Blick auf Israel eine politische Strategie im Umgang mit Hamas?
Im Moment gibt es keine erkennbare politische Strategie in Israel. Es geht erst einmal, wie Ministerpräsident Netanyahu das schon wenige Stunden nach dem Angriff vom 7. Oktober formuliert hat, um einen Vernichtungskrieg gegen die Hamas. Und das geschieht in großem Umfang. Die verschiedenen Segmente der Hamas-Bewegung werden systematisch vernichtet. Das ganze Moscheennetz mit Schulen, Universitäten, sogar historische Denkmäler fallen den israelischen Bulldozern und Luftangriffen zum Opfer, was in keiner Weise berechtigt ist. Es liegt auch im Interesse Netanyahus, und das ist eine allgemeine Auffassung in Israel, diesen Krieg fortzusetzen, denn damit bleibt er auch länger im Amt, und letztendlich verhindert auch dieser Krieg überhaupt ein neues Gespräch über eine Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser, von der sich Netanyahu mit den Jahren immer weiter distanziert hat.
Ausländische Politiker beschwören diese Zwei-Staaten-Lösung ja auch weiterhin. Aber es hat sich doch gezeigt, dass keiner die mehr möchte. Ist es nicht nur ein Ausdruck der Ratlosigkeit, diese Lösung noch zu beschwören?
Also ich würde nicht sagen, dass keiner sie nicht möchte. Im Gegenteil.
Aber ist sie realistisch?
Sie ist im Moment nicht realistisch, weil der Westen einfach zögerlich war gegenüber der expansiven Siedlungspolitik Israels.
Also Sie sehen ausschließlich die Schuld bei Israel an der Verhinderung der Zwei-Staaten-Lösung, nicht auf Seiten der Palästinenser?
Ein großer Teil der Schuld liegt bei Israel, ja.
Danke für Ihre Einschätzung, Herr Kreutorou.
Dankeschön.
Um den neuen Krieg zwischen Israel und Palästina, um die Ideologie der Hamas und ihrer Unterstützer geht es auch in Josef Kreutorous Buch Die Hamas. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.